Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn auf die Erde. Und da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen hatte von schwarzem Ebenholz und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich in den Finger. Autsch! Und 3 große Bluttropfen fielen in den weißen Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich, ach, hätte ich doch ein Kind, weiß wie Schnee, rot wie das Blut und schwarz wie das Ebenholz. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein. Das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Und wurde darum Schneewittchen, Schneeweißchen genannt. Und das Kind, als das Kind geboren war, starb die Königin und über ein Jahr später nahm der König eine andere Gemahlin. Es war eine schöne Frau, aber sie war stolz und übermütig und konnte nicht leiden, dass sie an Schönheit von jemandem übertroffen würde. Und sie hatte einen wunderbaren Spiegel. Wenn sie vor den trat und sich darin beschaute und sprach, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete der Spiegel, du Königin, du bist die Schönste im ganzen Land. Und da war sie zufrieden, denn sie wusste, dass der Spiegel die Wahrheit sagt. Schneewittchen aber wuchs heran und wurde immer schöner. Und als es 7 Jahre alt war, war es so schön wie der klare Tag. Schöner als die Königin. Als diese einmal vor den Spiegel trat und fragte, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Antwortete der Spiegel, Königin, ihr seid hier die Schönste, aber Schneewittchen ist 1000-mal schöner als ihr. So beginnt das Märchen der Brüder Grimm. Was für ein Glück, dass unsere Spiegel nicht sprechen können. Stellt euch vor, ich müsste jeden Tag von meinem Spiegel hören, dass ich nicht der Schönste bin. Wie soll ich damit leben? Gut, ehrlich gesagt ist es nicht so tragisch, weil ich weiß auch so, dass ich nicht der Schönste bin. Doch wie viele Menschen stehen vor ihrem Spiegel und fragen sich, ob sie schön genug sind oder ob man da noch was machen müsste, ein bisschen nachhelfen, Haare färben, ein kleiner operativer Eingriff, vielleicht ein Tattoo, einfach das, was gerade hip ist und was als schön angesehen wird. Und wer tatsächlich zu den ganz Schönen dieses Landes gehört, kann sich bei den unzähligen Castingshows präsentieren. Das sind ja die Spiegel, die uns heute die Antwort geben. Und vielleicht schafft es eine Frau dann sogar bis zur Miss Universe. Meistens aber nur einmal im Leben. Zum Leben der Menschen, die als besonders schön gelten, gibt es im Internet verschiedene Aussagen, gegensätzliche. Schöne Menschen sind erfolgreicher, schöne Menschen haben es schwer, schöne Menschen sind einsam, schöne Menschen sind glücklicher. Schöne Menschen wechseln häufiger ihre Partner und so weiter und so fort. Das könnt ihr selber nachschauen, was alles über schöne Menschen gesagt wird. Schönheit ist in unserer Gesellschaft jedenfalls ein wichtiges Thema. Und ich denke sogar, je größer der Wohlstand in einer Gesellschaft wird, je wichtiger wird die Schönheit eines Menschen. Dann hat man ja Zeit und Geld. Da ist das, was Salomo damals sagte, heute immer noch aktuell und geradezu provokativ. Attraktivität ist trügerisch, Schönheit ist vergänglich, eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Schönheit und Attraktivität ist etwas, das Menschen fasziniert. Wir genießen schöne Landschaften, schöne Bilder, schöne Blumen. Ich meine, wer würde sich daran freuen, wenn hier verwelkter Strauch stehen würde? Das erfreut uns. Schöne Musik, schöne Kleider. Gott selber scheint sich an Schönheit zu erfreuen, sonst hätte er die Welt nicht so originell, vielfältig und atemberaubend schön gemacht. Auch die Menschen sind ganz verschieden. Keine Kopien, Originale, verschiedene Haut, Haar und Augenfarben, langgezogene, ovale, rundliche Gesichter. Die Vielfalt und Variationen sind unendlich. Ob wir das nun gerne hören oder nicht, so ist es eine Tatsache, dass es Menschen gibt, die wir besonders schön finden. Klar, auch das ist immer eine Sache der Geschmäcker. Doch gibt es schöne und weniger schöne Menschen. Ich weiß, man spricht sich manchmal Mut zu und sagt, es sind alle sind schön. Aber es ist halt doch nicht so. Es gibt wirklich, wie es Menschen gibt, die hervorragend, herausstechend schöne Stimmen haben. Gibt es Menschen, die herausstechend schön sind? Übrigens spricht die Bibel überraschend selbstverständlich über diese Tatsache. Da werden zum Beispiel die beiden Frauen von Jakob einander gegenübergestellt. Lea hatte glanzlose Augen, Rahel aber war ausnehmend schön. Da entschuldigt sich niemand, ja, sorry, die Lea ist auch noch schön, aber sind beide schön? Nein, die ist ausnehmend schön. Und Rahel war und blieb die große Liebe von Jakob. Vielleicht war er von ihrer Schönheit geblendet, wer weiß. Gott hatte mit der Haltung von Jakob offensichtlich Mühe. Und er ergriff eine Maßnahme mit der Hoffnung, Jakob würde Lea dann mehr Zuneigung zeigen. Das wird so berichtet, der Herr sah, dass Jakob Lea zurücksetzte, deshalb schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Gott versuchte zu erreichen, dass der Jakob der Lea mehr Zuneigung zeigt. Leider hat das nicht den Effekt gehabt, den Gott gerne erzielt hätte. Übrigens war Sarah, die Frau Abrahams, eine herausragende Schönheit. Als Abraham mit seinem ganzen Besitz aufgrund einer Hungersnot nach Ägypten floh, sahen die Ägypter, wie ausgesprochen schön Sarah war. Die war vermutlich damals, wäre sie Miss Universe geworden, wenn es das schon gegeben hätte. Sie rannten zum Pharao und lobten Sarah in den höchsten Tönen. Dort wird übrigens dieses Wort verwendet interessanterweise im Hebräischen, das sonst verwenden wir für die Anbetung Gottes. Ich glaube sogar, es wird das erste Mal verwendet im Alten Testament hier. Also die lobten Sarah in den höchsten Tönen, weil das muss eine unglaublich schöne Frau gewesen sein in jener Zeit. Und da der Pharao der Meinung war, dass die schönsten Frauen in seinem Reich ihm gehören müssten, ließ er Sarah zu sich kommen. Nicht nur Sarahs Schönheit findet besondere Erwähnung, da gibt es auch noch viele andere Frauen, die herausragend schön waren. Rebekka, Esther, Abigail, Bathseba, Tamar, Abishag und ich könnte noch weiterfahren, die aufgezählt werden in der Bibel als besonders schöne Menschen. Auch bei Männern übrigens wird erwähnt, wenn ihre Schönheit überdurchschnittlich war, zum Beispiel Josef, Saul, König David, Daniel. Und von Absalom wird gesagt, In ganz Israel gab es keinen Mann, der so schön war und so sehr bewundert wurde wie Absalom. Vom Scheitel bis zur Sohle war alles an ihm vollkommen. Wie körperbetont ist denn das? Das steht in der Bibel. Wir wissen natürlich nicht, ob uns Absalom heute so gut gefallen würde, ob er unseren Schönheitsidealen, die wir heute haben, entspräche. Die Geschichte lehrt uns, dass Schönheit auch relativ ist. Nehmen wir als Beispiel das Schönheitsideal der Frauen in der Renaissance. Dazu las ich Folgendes. Die ideale Frauenfigur der Renaissance ist wohlbeleibt, verfügt über starke Hüften, aber nur einen moderaten, hochsitzenden Busen. Auch im Gesicht werden Zeichen der Wohlgenährtheit wie etwa ein leichtes Doppelkinn geschätzt. Ansonsten ist wie im Mittelalter blond die Farbe der Schönheit, allerdings nicht unbedingt hellblond, sondern eher golden. Um den Idealen zu genügen, greift die Frau von Stand zu allen möglichen Tinkturen, setzt ihr Haar tagelang der Sonne aus und flicht sich weiße und gelbe Seide ins Haar. Die Haut soll schneeweiß sein, die Wangen leicht gerötet, Schneewittchen lässt grüßen. Der Mund weder zu klein noch zu groß, Hauptsache purpurrot. Die Augen hat man am liebsten dunkelbraun. So war das in der Renaissance. Weibliche Attraktivität wurde und wird in den meisten Gesellschaften mit einem wohlgerundeten Körper in Verbindung gebracht. Eine ethnografische Studie hat ergeben, dass in knapp der Hälfte der untersuchten 62 Kulturen dicke Frauen als attraktiv gelten. In der Hälfte. Bei einem Drittel werden mittlere Gewichtsklassen und nur bei 20% dünne Figuren bevorzugt. Schlanke Körper als Schönheitsideal, insbesondere bei Frauen, wurden erst anfangs des 20. Jahrhunderts als modisch und schön empfunden. Mit der fortschreitenden Globalisierung breitet sich jedoch das westliche Schlankheitsideal weltweit stärker aus. Barbie lässt uns grüßen. Und auch gebräunte Haut galt früher als ein Zeichen von Unterprivilegierung. Doch in den 1960er Jahren, als gebräunte Haut zum Schönheitsattribut wurde, war das deshalb, weil besser verdienende Kreise das Mittelmeer als Urlaubsziel entdeckten und nun streben wir alle Hautkrebs hin oder her, danach möglichst schnell braun zu werden. Natürlich ist es den meisten von uns bewusst, dass wir uns von der Werbung und den Modeströmungen diktieren lassen, was wir schön zu finden haben. Und wir finden das ist das Faszinierende eigentlich, das dann auch tatsächlich schön. Wenn ihr mir das nicht glaubt, dann hätte ich jetzt eigentlich meine Brille mitnehmen müssen, die ich vor 20 Jahren getragen habe. Ihr wisst ja, Brillengläser wachsen, werden plötzlich findet man die schön, dann guckt man Fotos an und sagt, haha, guck mal, was du da für eine Brille gehabt hast, dass du sowas angehabt hast. Ja, das hat man schön empfunden. Das geht halt auf und ab und plötzlich finden wir Dinge, die wir schrecklich finden, plötzlich wieder schön. Das ist halt unser Leben. Menschen, die von den jeweiligen vorherrschenden Schönheitsidealen weit entfernt sind, können Nachteile in Form von Diskriminierung erleben. Mit diesem ständigen Wandel, was als schön und attraktiv gilt, lässt sich natürlich gut Geld verdienen. Was jedoch heute viel bedenklicher ist, sind nicht die Kleider, Haarschnitte und Brillen, die sich verändern. Die Tragik liegt darin, dass wir uns Menschen zum Vorbild nehmen, die mit Photoshop bearbeitet wurden. Obwohl wir es wissen, stehen wir trotzdem in Gefahr, uns am Aussehen von Menschen zu orientieren, die es im echten Leben überhaupt nicht gibt. Es kann sie nicht geben. Es gibt ein Phänomen, da werden den Frauen auf den Bildern die Beine langgezogen, weil das muss irgendwie toll sein. Wenn die aufstehen würden, könnten die nicht mehr laufen. Das sind Kunstmenschen. Wir lassen uns von einer Schönheit blenden, die gar nicht existiert, die nur durch Retuschen hergestellt werden kann. Unmerklich geraten wir in einen Wettlauf mit diesen Kunstmenschen und wir versuchen, ihnen ähnlicher zu werden. Und das kann bis dahin gehen, dass ich mich auf den Operationstisch lege und mich zurechtschneiden lasse. Klar, es gibt ästhetische Missbildungen, die man durchaus chirurgisch beseitigen lassen sollte. Aber die stetig steigenden Schönheitsoperationen, und wir Schweizer sind offensichtlich führend da, bei uns wird das oft angewendet, werden nicht durch Missbildungen verursacht. Sie nehmen zu, weil man nicht ganz der Norm entspricht und weil man sich dem Schönheitsideal nähern möchte. Nicht nur Frauen tun dies, auch die Zahl der Männer ist steigend. Das kann fatale Folgen haben, ganz abgesehen von den Risiken, die jede Operation mit sich bringt. Jetzt gerade gestern oder vorgestern war in der Zeitung zu lesen, eine Frau, die ihr Gesäß aufblasen ließ, Fett, ich weiß auch nicht, wie man das macht, ist jetzt im Rollstuhl, weil die ihren Nerv abgeklemmt haben, jetzt ist sie für ein Leben lang im Rollstuhl. Sie wollte einfach mehr Hinterteil, warum man das auch will. Ich weiß nicht, vielleicht war ich jetzt zum Sitzen oder ich weiß nicht, was der Grund war. Wenn zum Beispiel ein großer Busen zum Schönheitsideal gehört, dann rennen diese Frauen, die sich in diesen Sog hineinziehen lassen und sie lassen sich Implantate einsetzen. Man weiß dann auch genau, welche Körbchengröße der Busen haben muss. Und natürlich muss er auch noch richtig modelliert werden, weil die natürliche Entwicklung hat das ja nicht hinbekommen. Die orientiert sich ja nicht am Photoshop. Nur einige Jahre später sind dann plötzlich kleinere Busen angesagt und entsprechend dem Schönheitsideal. Und schon muss man wieder rennen und die Implantate auswechseln. Wenn wir damit beginnen, unseren Körper zu modellieren, findet das kein Ende. Ist die Nase gerichtet, müssen als nächstes die Lippen korrigiert werden. Ist der Busen gemacht, wäre als nächstes das Gesäß an der Reihe. Schönheitsoperationen gehen bis in den Intimbereich hinein. Also wie absurd ist denn so etwas? Wer damit anfängt, sich seinen Körper zu modellieren, wird sich immer mehr um sein äußeres Erscheinungsbild drehen. Er wird sich ständig mit anderen vergleichen und sich an Menschen orientieren, die scheinbar besser aussehen. Der Körper wird zur ewigen Baustelle und je älter das man wird, desto mehr Renovationsarbeiten stehen an. Wie befreiend kann es sein, wenn wir in diesem Schönheitswahn die Stimme Salomos hören, Attraktivität ist trügerisch, Schönheit ist vergänglich. Das sagt immerhin ein Mann, der die schönsten Frauen der damaligen Zeit sein eigen nennen konnte. Vielleicht kann er das gerade deshalb so deutlich sagen. Vielleicht hat er es in den vielen Jahren selber erkannt, wie trügerisch Attraktivität sein kann und wie vergänglich und bedeutungslos letztlich Schönheit ist. Sie ist schön, aber doch vergänglich. Das wissen wir natürlich auch, das habt ihr schon gewusst, als ihr hier reingekommen seid. Aber trotzdem lassen wir uns blenden von Schönheit. Mit einer Studie wollte man herausfinden, wie attraktiv schöne Menschen beurteilt werden. 118 Studentinnen mussten dazu für diese Studie einen Fragebogen ausfüllen, der über ihre Eigenschaften, Einstellungen und ihren Charakter Auskunft gab. Als nächstes wurde mit ihnen eine Videoaufnahme gemacht. Sie mussten einen Raum betreten, dann in eine Kamera eine Wettervorhersage sagen und den Raum wieder verlassen. Und dann hatte man eine andere Gruppe genommen, mit Männern und Frauen gemischt. Und aufgrund dieser Filme sollten sie die Person beurteilen, und zwar im Blick auf ihre äußere Attraktivität, ihr Gesicht, ihren Körper und ihre Kleidung. Aber auch darüber, welche inneren Werte sie bei ihnen vermuten. Wenig überraschend, die schönen Frauen wurden besser bewertet. Sie wurden durchweg als liebenswürdiger, offenherziger, extrovertierter, gewissenhafter und emotional stabiler angesehen. Zum Schluss wurde der Fragebogen der 118 Studentinnen mit den Ergebnissen der Beobachter abgeglichen. Das Resultat zeigte klar, die Attraktivität, also die attraktiven und schönen Frauen verfügten häufig gar nicht über jene positiven Eigenschaften und Eigenarten, die ihnen von anderen zugebilligt wurden. Das ist eben die Macht des schönen Scheins, dem wir selber leicht verfallen. Ich bin überzeugt, dass Salomo nicht Schönheit und Attraktivität als etwas Schlechtes anschaute. Wer schön ist, muss sich weder schämen, noch muss er sich verstümmeln. Salomo weist uns nur darauf hin, dass wir uns von Schönheit nicht blenden lassen sollen, denn Attraktivität ist trügerisch, Schönheit ist vergänglich. Nun sagt Salomo, auf was wir bei Menschen besonders achten sollten. Er sagt es in Bezug auf eine Frau, weil er selber weiß, wie gern sich Männer von schönen Frauen blenden lassen. So warnte er die Männer an einer anderen Stelle im Buch der Sprüche: Lass dich nicht von den Reizen der Frau verführen, und wenn sie dir schöne Augen macht, fall nicht darauf herein. Ganz wichtig für die verheirateten Männer. Außer die eigene Frau macht dir schöne Augen. Schöne Frauen sind über die ganze Menschheitsgeschichte die große Versuchung für Männer. Es gibt Männer, die scheinen ihren Verstand zu verlieren, wenn sie schöne Frauen sehen. Frauen hingegen leiden oft darunter, dass sie manchmal den Eindruck bekommen, sie würden auf ihr Aussehen reduziert. Sehen sie gut aus, sind sie in der Männerwelt willkommen, aber oft fühlen sich diese Frauen nicht wirklich ernst genommen, sondern haben eher den Eindruck, ein Objekt zu sein, an dem sich die Männer erfreuen, so wie sie sich auch an einem Sportwagen erfreuen können. Jedoch wollen die wenigsten Frauen über ihr Aussehen definiert und beurteilt werden. Sie wollen als vollwertige Menschen respektiert werden. Und Salomo, der die schönsten Frauen der damaligen Zeit um sich scharte, weist uns darauf hin, auf was wir bei einer Frau Wert legen sollten. Er zeigt uns, was unsere Aufmerksamkeit wecken sollte und was wirklich lobenswert ist. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Das ist das Wichtige. Die Bedeutung eines Menschen wird nicht aufgrund seines Aussehens erkannt. Dafür kann er nämlich gar nichts. Ich bin geboren, wie ich geboren bin. Ich meine, pflegen kann ich mich. Aber ich kann mein Gesicht nicht auswechseln, obwohl jetzt ein Arzt sagt, er könnte den Kopf auswechseln, aber würde ich nicht probieren. Die Werte, die wirklich von Bedeutung sind, sind nicht sichtbar. Lobenswert ist eine Frau, die den Herrn fürchtet. Lobenswert ist eine Frau, die gottesfürchtig lebt. Und Gott fürchten meint nicht, dass wir von Gott Angst haben müssen, zitternd über die Welt laufen und immer Angst haben vor Gott, so wie die Kinder vor dem Samichlaus Angst haben. Wenn im Alten Testament gesagt wird, dass jemand Gott fürchtet, dann ist das gleichbedeutend, wie wenn wir sagen, dass jemand gläubig ist, dass jemand an Jesus glaubt oder Jesus nachfolgt. Das ist ein Ausdruck des Glaubens, ist ein Synonym zu Glauben in diesem Zusammenhang. Fürchten bedeutet, dass man Gott respektiert und so leben möchte, wie es ihm gefällt. Und Salomo meint also, wir sollen darauf achten, wie eine Frau zum Schöpfer steht. Ihre ganze Schönheit, und wäre sie die Miss Univers, könnte ihrem Leben nicht so viel Bedeutung geben, wie wenn sie gottesfürchtig lebt. Wer ein Leben führen will, das Gott gefällt, der ist wirklich weise. der hat verstanden, um was es in diesem Leben geht und für was es sich zu leben lohnt. Und deshalb heißt es im ersten Kapitel der Sprüche, den Herrn fürchten. Und jetzt eben hier nicht vor ihm zittern, sondern ihm vertrauen, an ihn glauben, mit ihm leben. Den Herrn fürchten ist der Anfang aller Erkenntnis. Wer ihn missachtet, verachtet auch Weisheit und Lebensklugheit. Deshalb soll man die Weisheit einer Frau bewundern, denn das ist Weisheit, wenn sie ein Gott wohlgefälliges Leben führen will. Das ist auch heute so. Weise ist eine Frau, wenn sie Jesus nachfolgt und ihm dient. Denn in ihm, in Jesus finden wir die Weisheit und finden wir Orientierung, wie Paulus sagt, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Das bedeutet für uns heute, dass eine Frau zu loben ist, die Jesus nachfolgt und ihm dient. Ein Mann sollte eine Frau nicht nur aufgrund ihres Aussehens und ihrer Attraktivität beurteilen, er sollte sie danach beurteilen, wie sie zu Jesus steht. Das ist der wirkliche Knackpunkt. Wenn sie dazu noch schön ist, ist das auch kein Problem. Ob sie Jesus nachfolgt. Jesus selbst sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ob du nun eine Frau oder ein Mann bist, du solltest dir folgende Fragen stellen. Folge ich Jesus nach? Habe ich meine Schuld bekannt und Jesus als meinen Retter eingeladen, der für meine Schuld am Kreuz gestorben ist? Habe ich dieses Licht des Lebens wirklich bekommen? Lebt Gott durch den Heiligen Geist in mir? Folge ich ihm wirklich nach? Das sind die wichtigen Fragen, die wir uns stellen sollten. Und wenn du das alles bejahen kannst, dann hast du den größten Reichtum, den ein Mensch in diesem Leben bekommen kann. Und dieser Reichtum wird in der Ewigkeit dann sichtbar und greifbar werden. Wer diesen Reichtum erkannt hat und begriffen, dem wird sofort klar, dass das, was Salomo hier sagt, völlig richtig ist. Attraktivität ist trügerisch, Schönheit ist vergänglich. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Natürlich gilt das auch für einen Mann. Aber ich bin jetzt mal bei der Frau geblieben, weil das Salomo so gemacht hat. Aber bei den Männern würde Salomo vermutlich einen anderen Spruch schreiben. Er würde ihm vermutlich etwas ändern. Ich habe mir mal überlegt, wie, und ich denke, etwa so könnte das sein. Karriere und Ansehen ist trügerisch. Reichtum und Wohlstand ist vergänglich. Einen Mann, der den Herrn fürchtet, soll man loben. Das wäre jetzt noch für die Frauen. Ganz wichtig, was uns Salomo in diesem Spruch sagt. Attraktivität ist trügerisch, Schönheit vergänglich. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Leider hat sich Salomo, der das sich im Herzen vorgenommen hat, und der das uns geschrieben hat, auf was wir achten müssen, selber nicht beachtet in seinem Leben. Statt bei seinen vielen Frauen darauf zu achten, dass sie den Gott Israels verehren, baute er sogar in seinem Alter noch diesen Göttern Tempel, und das Verrückteste, was er tat, ist, er betete sie an. So wie wir heute Morgen unseren Herrn angebetet haben, betete er Götzen an. Als Salomo älter wurde, brachten ihn seine Frauen dazu, andere Götter zu verehren. Also hat er nicht darauf geschaut, dass sie den Herrn fürchten. Er hielt nicht mehr mit ungeteiltem Herzen zum Herrn, seinem Gott, wie es sein Vater David getan hatte. Er verehrte Astarte, die Göttin der Phönizier, und Milkom, den Götzen der Ammoniter. Verehren heißt, er hat sie angebetet. Wie erschütternd ist das? Jetzt sagt so ein Mann so weise Dinge. Er weiß alles und er lebt genau das Gegenteil. Das absolute Gegenteil. Und wir müssen gar nicht meinen, dass wir uns nicht auch so verhalten könnten. Wir können von einer Sache total überzeugt sein und dann doch das genaue Gegenteil tun. Wir könnten sogar die frömmsten Sprüche loslassen, weil ich denke, oh wow, wie weise ist der? Und im Geheimen genau das Gegenteil tun. Das können wir. Das kann nicht nur Salomo, das können auch wir. So sollten wir also nicht in den Spiegel schauen und fragen, ob wir zu den Schönsten dieser Welt gehören. Wir sollen in den Spiegel schauen und uns fragen, ob das ein Tag werden soll, an dem ich Gott treu bleiben will. Will der da drin, den ich jetzt sehe, auch heute, Gott treu bleiben und das leben, was er glaubt? Petrus weiß um unsere Eitelkeit und deshalb schreibt er, putzt euch nicht äußerlich heraus mit aufwendigen Frisuren, kostbarem Schmuck oder prächtigen Kleidern. Eure Schönheit soll von innen kommen. Freundlichkeit und ein ausgeglichenes Wesen sind der unvergängliche Schmuck, der in Gottes Augen Wert hat. Auf diese Weise haben sich auch früher die frommen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Das ist kein Votum dafür, dass wir ungepflegt rumlaufen sollten. Dass wenn wir schön sind, unsere Schönheit verbergen sollten. Es ist keine Ablehnung von Schönheit. Aber Petrus zeigt uns, wie Salomo, auf was wir Wert legen sollten. Ich bete mit uns. Du bist ein wunderbarer Gott. Du hast die Welt so schön geschaffen. Atemberaubend schön. Und wenn dir Schönheit nicht gefallen würde, hättest du das nicht getan. Und wir sehen auch, dass Menschen ganz unterschiedlich sind. Es wirklich Menschen gibt, die schöner sind als andere. Und wir sehen auch, wie Schönheit oft zu einem Wahn werden kann. Und da bitte ich dich, dass du uns hilfst, dass wir uns von Schönheit nicht blenden lassen, sondern dass wir darauf achten, was im Leben wirklich zählt. Auch bei uns selbst, wenn wir zu den schönen Menschen gehören würden, dass wir uns nicht in dieser Schönheit, von unserer eigenen Schönheit blenden lassen, sondern verstehen, dass es ganz wichtigere Werte gibt, auf die wir uns konzentrieren sollten. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns ein Leben ermöglicht hast, ein Leben mit großem Reichtum und das unabhängig ist, ob ich zu den schönen Menschen gehöre oder nicht. Und das ist doch ein großes Geschenk, dass auch in der Ewigkeit nicht Schönheit zählt, sondern einzig und allein unsere Beziehung zu dir. Und wir danken dir, Jesus, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Amen.